Wir lesen jetzt als Predigtext heute 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. 1. Petrus 1, ich habe in den ausgelegten Bibeln, nicht die Seitenzahl, welche Seite ist das im Neuen Testament bei euch?
229.
Prima, ich habe eine andere Bibel hier. 229, der erste Petrusbrief ist etwas schwierig zu finden. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht? Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Herr, jetzt segne dein Wort. Amen. Neulich weilte ein Inder in Deutschland. Er steht ganz vorne im Helfen gegen Armut, Hunger und Elend in seinem Heimatland. Und er suchte Unterstützung hier bei kirchlichen Hilfswerken und bei Christen. Und da hat ihm einer der Verantwortlichen bei einem Gespräch gesagt, jetzt hören Sie mal her. Warum wollen Sie eigentlich als Evangelikaler in Indien immer missionieren? Dass Sie helfen, das ist gut. Aber dass Sie immer predigen, merken Sie nicht, wie das furchtbare Spannungen in Indien schafft. Da regen sich die Hindus auf, die Moslems, das gibt ja Gegensätze, sie zerreißen die Bevölkerung. Der Inder mit typisch asiatischer Höflichkeit lächelt nur leicht und sagt, vielleicht haben Sie unser Land oft bereist, aber Sie kennen unser Land gar nicht. Und dann erzählt er und sagt, er sei als Evangelist viele Jahre in den Slums von Neu-Delhi gewesen und hätte Straßenpredigten gehalten und sagte, nie wurde ich einmal nur von einem dieser Ärmsten am Predigen gehindert. Die waren offen fürs Evangelium, aber sagte, ich wurde oft niedergeschlagen. Von wem denn? Von den reichen Hindus. Das sind Sozialgegensätze, die das Evangelium nicht wollen, weil wir den Armen die frohe Botschaft verkündigen. Die Reichen wollen nicht, dass den Armen geholfen wird, dass den Armen Bildung beigebracht und vor allem sie ein neues Lebensgefühl bekommen. Und er sagte mir nachher, er sei so erschüttert zu sehen, dass offenbar bei uns in Deutschland viele Christen gar nicht mehr die Kraft des Evangeliums kennen. Und sagte, in meinem Land leben viele, viele Millionen Menschen. die nur noch eine Chance zum Leben haben durch das Evangelium von Jesus. Und danach sehnen sie sich. Und darum sind sie so offen. Ich dachte, was sich dort bei diesem Gespräch zugetragen hat, scheint mir typisch zu sein für uns. Wenn doch bei uns oft auch die Frage umgewälzt wird, ist es eigentlich sinnvoll, Menschen in der Welt zu bekehren? Die haben doch auch irgendwo ihre guten Ansichten von Gott und von der Welt. Warum muss man denen unbedingt von Jesus sagen? Und vielleicht sind jetzt manche unter uns, die haben das immer in ihrem Leben als eine schwere Last empfunden, dass sie im christlichen Glauben erzogen wurden. Die sagten, wir wurden ja nur genötigt, dass wir die christlichen Formen übergestreift bekommen haben. Wir wurden gar nicht danach gefragt. Und heimlich im Herzen sehnt man sich vielleicht auch, ob man nicht einmal so richtig im Sumpf dreckeln dürfte, wie die Gottlosen tun. Und man hat sie als Christ nie richtig tun dürfen. Haben es eigentlich nicht die anderen Menschen schön, die so gewissenlos frei wegleben? Sind wir Christen nicht eingesperrt? Da muss man die Bibel aufschlagen. Und ich bin heute Morgen so froh an diesem Abschnitt im 1. Petrusbrief, wo der Petrus noch einmal zeigt, Mensch, was sind wir reich? Was haben wir als Christen? Wisst ihr das? Wir müssen das allen Menschen weitersagen, was uns Jesus bedeutet. Und bei ihm sprudelt die Freude nur so heraus. Man kann das ja mit unseren Sprachworten gar nicht wiedergeben. Freut euch mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Was ist denn unaussprechliche und herrliche Freude? Was heißt das? Gelobt sei Gott. Das sprengt unser ganzes bisheriges Freuen. Darum möchte ich Sie zuerst fragen, kennen Sie eigentlich ein Leben mit Jesus wirklich? Kennen Sie ein Leben mit Jesus wirklich? Sie sagen schnell, ja, kenne ich. Also, ich habe meine Zweifel, ob Sie ein Leben mit Jesus wirklich kennen. Wenn wir so fragen, dann denkt einer, ja, ja, Leben mit Jesus, dann denkt er an seine Zeit daheim im christlichen Elternhaus oder denkt an Religionsunterricht oder ans Pauken im Konfirmandenunterricht. Er denkt an Gebote, die er auswendig gelernt hat, an einen christlichen Lebensstil. Vielleicht denkt er an eine christliche Frisur. Ein Leben mit Jesus. Und das ist alles ganz unwichtig, nebensächlich. Ist gut, dass Konfirmanden hören. Konfirmandenunterricht ist nebensächlich. Die Lehren, die wir hören, nebensächlich. Es ist eine Beziehung, eine vertraute Partnerschaft, ja eine intime Partnerschaft mit dem auferstandenen Jesus, die Sie leben konkret bei sich. Man kann viele Jahre in christlichem Trott mitschwimmen und man kann viel hören vom christlichen Glauben und das nie verstehen. Ich habe manchmal den Eindruck, 98% der Christen in Deutschland haben nie begriffen, dass Christsein eine persönliche Vertrauensbeziehung mit Jesus ist. Heute wird ja in unserer Kirche an allen Orten über diesen Text gepredigt und ich beobachte, dass meist dann über diesen Text so gepredigt wird, dass gesagt wird, das, was da steht, bezieht sich auf die Taufe. Das ist richtig, wahrscheinlich war das damals ein Stück einer Predigt, die Paulus auch bei einer Taufe junger Christen gehalten hat in der urchristlichen Gemeinde, könnte ja sein. Das ist gerade so vom neuen Leben mit Jesus. Bloß ich könnte hier verrückt werden, wenn ich immer wieder höre, wie man heute in unserem deutschen Traditionschristentum noch sagt, seit der Taufe bist du also in diese unaussprechliche Freude hineingestellt und die Leute haben doch nur die Babytaufe. Und die wissen ja gar nichts davon, die haben überhaupt nichts erfahren. Und das Einzige, was geblieben ist, ist, dass sie in Steuerlisten vornotiert sind. Und dann betonen wir uns Sonntag für Sonntag zu sagen, seit deiner Taufe bist du also wirklich Christ. Sie sind es doch gar nicht, sie haben doch gar nicht die Beziehung zu Jesus. Sondern nehmt doch eure Taufe an und schlagt ein ins Angebot Gottes und sagt Ja dazu und ihr könnt ihn ja finden. Das ist doch die Zusage der Taufe. Jesus will euch doch begegnen. Und wenn wir jetzt im Mai wieder Konfirmation feiern, da kann ja ein Konfirmand gar nicht aus der Reihe tanzen und sagen, ich will aber gar nicht. Denken Sie mal, es wäre ja schade um die Geschenke, würde er sich sagen. Darum wollen wir ganz deutlich sagen, nicht durch die äußeren Formen und Riten werden wir Christen, sondern durch die persönliche Beziehung zu Jesus. Durch eine ganz neue Verbindung. Heute Morgen haben ein paar schon beim Begrüßen gesagt, ist ja heute das Thema schlechthin. Der Frühling lässt auf sich warten. Es ist weißer Sonntag, kein Wunder, fällt Schnee. Aber das ist ja klar, der Frühling kommt ja nicht, wenn Kalendertag 21. März ist, dann meinen die Leute, dann müsste der Frühling kommen. Der Frühling kommt, wenn die Sonne durchbricht. In ihrem Leben kommt doch das Christentum erst, wenn Christus durchbricht und in ihrem Leben die Kraft hat, wenn er in ihrem Leben bestimmend ist. Für mich war als junger Mensch der Satz von Billy Graham ja eine Offenbarung, wenn er sagte, wenn einer in der Garage geboren wird, ist er noch lange kein Auto. Und wenn einer in einem christlichen Haus geboren wird, ist er noch lange kein Christ. Sonst braucht die persönliche Beziehung zu Jesus, diese ganz unmittelbare Verbindung zum Auferstandenen. Nicht geht es um Formen und um Lebensstile und um christliche Sitten oder Lehren oder Gedanken, die wir bewegen mögen, sondern ein ganz bewusstes Ja. Ich möchte Sie heute Morgen fragen, ob Sie dieses Leben mit Jesus kennen und ob Sie überhaupt einmal gesagt haben, Jesus, ich möchte konkret in den Entscheidungen der nächsten Woche und überhaupt meines ganzen Lebens nur mit dir leben. Du sollst die oberste, bedingungslose Autorität meines Lebens sein. Und das nennt Petrus eine Neugeburt. Sagt, das ist die tollste Wende, die Sie je im Leben erleben können. Sie können die tollsten Meditationskurse machen zur Erweiterung Ihres Bewusstseins. Das wird alles matt sein im Vergleich mit der Neugeburt, die Jesus schenkt. Wenn Sie einmal Ja zu ihm sagen und sich ihm ausliefern, da weitet sich Ihr Leben. Es ist sogar total verändert. Ihr Denken, Fühlen, Empfinden ist völlig neu. Ich will es mit den Worten von Walter Trobisch sagen, dem bekannten, weltweit gereisten Eheberater, der in einem Buch, das jetzt erschienen ist, wo alte Aufsätze von ihm zusammengestellt sind, schreibt, ich werde überall in der Welt gefragt von Menschen, wie wird meine Ehe neu? Und die wollen von mir x Ratschläge hören. Aber da ist kaum mal einer dabei, der mich fragt, in welcher Kraft ich das tun kann. Und das ist doch bei Ihnen so. In welcher Kraft? In der Kraft des Auferstandenen. Und Sie sagen, ja, Jesus kann doch wirken. Nein, da drängt sich Ihnen nicht auf. Da müssen Sie sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Ich lass dich jetzt ein. Du bist der Auferstandene. Du musst jetzt bei mir wirken können. In der Kraft der Auferstehung Jesu, ich will ihn erkennen und die Kraft der Auferstehung, sagt Paulus als sein Lebensmotto. Sie müssen Ja dazu sagen. Also was ich hier verkündige, ist keine Sonderlehre, sondern das ist biblisches Zeugnis, Neugeburt durch ein Ja zum Auferstandenen. Ich will ihn erkennen und die Kraft der Auferstehung. Da ist noch ein anderes Büchlein gerade erschienen und das eignet sich vorzüglich als Traktat, weil da sind so Stimmen von Menschen heute eingefangen, kostet nur eine Mark. Kann man jedem weitergeben, da fängt mit Dieter Kürten an und da ist auch der Verlag, der Vertriebsleiter vom Buddha Verlag drin mit einem Glaubenszeugnis und er sagt, wir Manager in der Wirtschaft, wir können fast nicht zum Glauben kommen, denn wir sind so überzeugt, dass wir das managen. Und eine Erneuerung unseres Lebens ist erst möglich, wenn wir sagen, gerade ich kann's nicht, nur er kann's.
Und er sagt dann, der falscheste Satz ist, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich kann mir doch gar nicht mehr helfen. Erst wenn ich das vor ihm zugebe, kann der auferstandene Jesus in meinem Leben wirken. Jetzt ist doch da ein Punkt angesprochen bei Ihnen ganz konkret heute. Sie haben so viel Christliches gehört. Ein Schritt, den Sie tun müssen. Zu Jesus, dem Auferstandenen hin. Wenn ich mal ein Bild gebrauchen soll, da steht ein abgewracktes Auto auf dem Schrottplatz. Furchtbar sieht's aus. Die Türen sind ausgehängt, Polster ist ausgerissen, nicht mal der Motor vom Scheibenwischer tut mehr. So rostet das Auto still vor sich hin. Das ist ein Christentum ohne auferstandenen Jesus. Und wie das ist mit dem Verrostetsein, das wissen wir ja oft, wenn wir immer wieder sagen, ich habe so viele Probleme. Ich habe auch viele Probleme ohne Jesus. Aber die Probleme meines Lebens kann nur der auferstandene Jesus lösen. Ich werde vor euch hergehen. Und wenn dann manche sagen, aber in meinem Leben ist alles so schwierig, ich habe gar keinen Mut mehr, dass sich was ändert. Der Petrus sagt, ich bin neu geboren durch die Barmherzigkeit Gottes. Da hat Gott in seiner Güte und Liebe sich meiner erbarmt. Und er fängt noch einmal bei mir an, obwohl bei mir schon alles daneben gelaufen war. Und ich habe alles falsch gemacht. Und dann trumpft er auf und sagt, ich kenne diese Neugeburt. Können gar nicht groß denken, groß genug denken von der Neugeburt. Müssen Sie mal einen Blick in die Welt tun, damit Sie die Schöpfungskraft Gottes kennen. Was hat Gott geschaffen als der allmächtige Gott? Wenn diese Schöpferkraft Gottes in Ihrem schwachen Leben wirkt, ist doch gewaltig. Denken Sie an die Kraft der Vulkanausbrüche, die Kraft der Sonnenstrahlen. Wenn der Gott in Ihnen wirkt, aber die Auferstehungskraft Jesu ist noch mächtiger. Da kann nicht einmal der Tod uns mehr gefangen halten. Da stehen wir selbst noch am offenen Grab hin und sagen, du hast nichts zu bieten. Ich werde leben, weil Jesus es mir verspricht und weil ich dem Auferstandenen gehöre. Für Christen gibt's gar kein Unmöglich mehr. Es gibt keine Grenzen, vor denen sie zurückweichen. Darum sagt Petrus, neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe Ihnen schon ein paar Mal gesagt, ich kann das Wort Hoffnung zurzeit nicht mehr ausstehen, weil das Wort Hoffnung bei uns so eine vage, unsichere Bedeutung hat. Hoffen, hoffen, das ist auch da, wo nichts zu hoffen ist. Aber in der Bibel ist das Wort Hoffen ja ganz anders gemeint. Das heißt Zuversicht haben. Wir sind neugeboren zu einer gewissen Zuversicht, zu einer lebendigen Zuversicht. Für uns sind das nicht Spekulationen, die wir da anstellen, sondern mit der Auferstehung Jesu haben wir ganz große Gedanken. Und wenn Sie nachher an zwei Krücken von diesem Gottesdienst weghumpeln und sagen, ich habe Angst vor den kommenden Monaten, darf ich Ihnen sagen, der Auferstandene macht Ihr Leben spannend mit Erfahrungen seiner Siegeskraft. Verstehen Sie jetzt, warum der indische Evangelist sagt, dass in den Slums von Neu-Delhi die Armen und die Rechtlosen und die Hungernden dastehen und auf die Botschaft von Jesus hören? Und ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht manchmal am Wesentlichen vorbeigingen, wenn Sie vor anderen nur von Kirche und von irgendjemand erzählt haben und nicht von Jesus, vom Auferstandenen. Das ist ja die Nachricht, die wir heute in alle Häuser tragen müssen, dass wir alles sagen müssen. Vor 3 Wochen wurde unser Freund John Wilson, der Ugander in Kampala, erschossen, der hier in unserer Kirche auf dieser Kanzel sprach und drüben im großen Saal, und der ein einflussreicher Wirtschaftsführer in Afrika war und 1973 sagte, ich gebe meinen Job auf, unser aus allen Wunden blutendes Afrika braucht die Botschaft von Jesus, dem Auferstandenen. Anders können wir die Probleme nicht mehr lösen. Und er war rastlos unterwegs, hat in Entspannungen Südafrikas gepredigt, lass den Auferstandenen in dein Leben hinein. Und ich möchte Sie einfach fragen, kennen Sie ein Leben mit Jesus wirklich? Der zweite Frage, wie wirst du mit deinen Traurigkeiten fertig? Jeder von uns hat heute zum Gottesdienst einen ganzen Sack voll Traurigkeiten mitgebracht. Nöte. Vielleicht ist es bei Ihnen so schlimm, dass Sie sagen, ich kann schon gar nicht mehr zuhören. Ich muss immer wieder an das denken, was so schwer auf mir liegt. Und oft ist das merkwürdig, wie manche Leute von einer Not zur nächsten geführt werden. Bei Ihnen bricht offenbar alles zusammen. Da haben Sie Probleme in der Familie und dann geht es mit dem Geld nicht mehr, mit Beruf und dann mit der Gesundheit und überall Not, wo man hinsieht. Und der Petrus war Seelsorger und gerade dann, wenn er von der Freude redet, weiß er genau, dass das mit der Freude bewährt sein muss in der Traurigkeit. Und jetzt ist gut, wenn das ein richtiger zweiter Punkt bei uns wird. Wie steht es dann mit der Traurigkeit bei unseren täglichen Erfahrungen und dem, was wir durchleiden und durchmachen? Es sind nicht bloß die äußeren Erfahrungen. Viele von uns sind heute Morgen ganz tief traurig, weil sie sagen, ich habe vor Jesus sogar versagt, ich habe in meinem Glauben versagt, ich war untreu, sogar die schlimmste Traurigkeit. Nicht bloß, wenn man Schweres durchleidet, sondern sogar noch mit dem Auferstandenen versagt. Sag, du hast es gerade so schön gesagt von der Neugeburt und bei mir kam der ganze alte Dreck wieder raus. Und ich bin froh, dass Petrus redet zu uns als ein Mann, der doch selbst das durchlitten hat. Ich habe ihn doch vorhin das vorgelesen, wie Jesus am Ostertag nachher den Petrus nochmal anspricht und die alten Dinge noch einmal zum Klingen bringt. Petrus, wie war das bei dir mit der Verleugnung? Warum lässt eigentlich Gott in unserem Leben so viel Traurigkeit zu? Wir wären doch so froh, wenn er uns den Sieg führt, dass wir noch Halleluja brüllen können. Er muss uns testen und er muss immer wieder bei dem Test zeigen, wie so viel an uns selbstgemacht ist. Und das Selbstgemachte muss brechen. Es gibt so viel gemurkste Frömmigkeit, kennen Sie das? Selbstgemachte, taugt nichts. So viel Geschwätz. Und erst im Schmelztiegel des Leidens wird das offenbar. Übrigens, auch solche gut gemeinten Sätze, wie sie Petrus sagte, Herr Jesus, ich will für dich alles wagen, war doch echt gemeint. Aber es war er selber und es war nicht die Kraft Jesu. Da muss offenbar werden, dass wir so scheitern. Wir müssen durch das Feuer der Bewährung durch, auch mit unseren großen frommen Sprüchen. Und die müssen erst noch entlarvt werden als das, was ist in Schall und Rauch. Und wenn Sie hier nicht durchs Feuer durchgehen, dann müssen Sie erst nach dem Tod durchs Feuer durch. Gibt's ja auch noch mal ein Feuer. Und da wollen wir nicht verbrennen. Es ist besser, wir gehen jetzt in dieser Welt schon durchs Feuer der Bewährung hindurch, wo das Echte, das Gold sichtbar wird. Und was ist das Gold meines Glaubens? Das Gold meines Glaubens ist bloß Jesus. Jesus als Kraftquelle, Jesus als der Wirkende, als der Herr meines Lebens. Nur der, was anderes nicht. Auch eines Tages wird man unseren Sarg hinaustragen ins Grab. Und was soll der arme Pfarrer noch viel reden von uns als das von Jesus, der unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib. Es gibt doch in unserem Leben eigentlich gar kein anderes Thema mehr als der auferstandene Jesus. Was von uns selbst kommt, so schön das auch war, aber das lohnt es erwähnen immer. Vor dem großen Thema, das Jesus in unserem Leben anschlägt, er will das Neue schaffen. Darum sagt Petrus, freut euch über die Anfechtungen, ihr braucht die Tests in eurem Leben. Und wenn Sie jetzt Christen kennen, die durchs Feuer der Anfechtung hindurchgegangen sind, dann können Sie dort bei denen lernen, wie sie bewährter, reifer und ernsthafter sind in ihrem Glauben. Und Petrus gibt zu, dass man eine Zeit lang traurig sein kann, aber er sagt, seht aufs Ende. Ihr habt in den
schweren Traurigkeiten eures Lebens gelernt, was Gold ist. Und ihr habt gemerkt, was vergeht. Und das ist doch die Not heute bei uns, dass wir in einer Zeit leben, in einem Reichtum, und ich sage es immer wieder, wie es kein Volk in der Welt hat, wie es das deutsche Volk gegenwärtig an materiellem Reichtum genießt. Und mit Vorliebe über die neue Armut diskutiert. Es gibt kein Volk in der Welt, auch nicht in den USA, das so ein Reichtum hat, verteilt auf die Bevölkerung. Aber wir sind nicht mehr fähig, Gold zu kennen in unserem Volk, auch besonders unseren Christen, dass wir vom auferstandenen Jesus reden. Und darum ist oft so, dass uns Jesus das alles zwischen den Händen zerrinnen lässt. Und dass so viel, was uns heute wichtig erscheint, plötzlich unwichtig ist. Es kommt die Zeit, da werden wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Da ist meine Krankheit unwichtig, meine Sorgen, meine Nöte, meine Probleme, die mich tagtäglich beschäftigen, ist nur wichtig, ob ich die Kraft Jesu entdeckt habe und in mein Leben eingelassen habe, ob er in mir wirken konnte. Noch ein letztes, wie steht es mit der Freude? Wir hatten also gefragt, kennst du ein Leben mit Jesus wirklich? Dann, wie wirst du mit der Traurigkeit fertig? Jetzt noch, wie steht es mit der Freude? Ich muss noch einmal zurückkehren zu jenem indischen Evangelisten, von dem ich vorhin erzählt habe. Er saß da an einem eiskalten Wintertag und hatte nur Sandalen an seinen Füßen. Er hatte sein Hemd, wie es die Inder dort lieben in ihrem heißen Land, nur über die Hose frei hängen. Und in Ermangelung eines Mantels hat er nur einen ganz zerrissenen, eine Decke, wir Schwaben sagen Teppich dazu, eine Decke, über seine Schulter gehängt, um sich zu wärmen. Und dann saß er in diesem Gespräch da, aber fröhlich. Und er lief ein wenig noch durch unsere belebten Geschäftsstraßen und sah die Schaufenster und kaufte nichts und sagte beim Abschied nur, ich werde viel für euch, ihr Christen in Deutschland, beten müssen. Weil wir so wenig von Jesus reden und so viel von uns. So wenig von der Osterfreude wissen, aber so viel von unseren Zweifeln und von unseren Fragen. Und die Freude, die dieser Evangelist hatte und diesen Bekennermut, den haben sie ja auch erst, wenn die Freude ihr Leben ergriffen hat. Und sie können nicht Freude wollen, ohne dass sie das Leben mit Jesus wollen. Aber ich muss doch noch einen Punkt zeigen, der hier steht, dass die Freude unlösbar mit der Liebe zu Jesus zusammenhängt. Dann weiß das jeder, dass man Jesus lieb haben soll. Wie soll ich ihn lieb haben? Das ist so theoretisch, abstrakt. Wie soll ich ihn lieb haben? Das kann ich nicht. Sollt euch freuen mit großer Freude. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal richtig verknallt waren. Ich bin es noch heute, aber wenn man so richtig verliebt ist, dann geht das ja einfach mit uns durch. Da kann man ja das sich nicht vorsagen, jetzt will ich verliebt sein oder jetzt will ich nicht mehr verliebt sein, sondern das hat uns ja irgendwo tief in unserem Gefühl ergriffen. Und ich meine, dass es mit der Liebe zu Jesus ganz ähnlich geht. Und wieder ist es hilfreich, wenn wir ein bisschen nachdenken, wie war denn das beim Petrus passiert? Wie hat denn der die Liebe zu Jesus gewonnen? Als Jesus ihn damals angeblickt hat, in jener Nacht der Verleugnung, da ging er hinaus und weinte bitterlich, heißt es in der Bibel. Und ich finde das gar nicht schlecht, wenn Sie heute Morgen sehr schwermütig sind. Nicht, weil ich es für gut finde, sondern weil ich glaube, dann sind sie ganz nah bei der Freude. Wie der Petrus auch. Und dann hat Jesus ihn nochmal angesprochen und sagt, Simon Petrus, hast du mich lieb?
Und dahinter stand doch die große Mitteilung Jesu. Du bist angenommen. Darf ich wiederkommen, Herr Jesus, mit der alten Geschichte? Ja. Und wenn Sie das einmal entdeckt haben, was das ist, neugeboren durch die große Barmherzigkeit Gottes. Mensch, wie schändlich war das bei mir. Und Jesus hat mich lieb, will mich wieder und nimmt mich wieder in Dienst. Mich Versager. Oh, wie habe ich dich lieb. Da ist bei Petrus angegangen mit der Liebe. Richtig, hast du mich lieb? Ja, da hat er ihn geliebt. Und da konnte er das nie vergessen. Wir haben einen mächtigen Heiland, einen treuen Herrn, der nicht von uns weicht, der uns nicht loslässt, der uns durchbringt, der uns bewahrt zur Seligkeit. Der wird uns noch über unsere Todesschwelle hinweg begleiten, bis wir einmal vor ihm stehen in der Ewigkeit. Ich wundere mich, wie in unseren Tagen die Christen so große Themen anschlagen. Ein bisschen burschikos möchte ich sagen, die Christen spucken gewaltige Töne. Kein Thema unserer Zeit, ob das Frieden oder neue Wirtschaftsordnung ist, wo die Christen nicht sagen, wir sagen es der Welt, wo es lang geht. Wir Christen können sagen, wie die Welt neu wird. Wo man sagt, habt ihr auch die Kraft dazu? Wenn eure Kirchen lauter leer werden, wenn der Streit zunimmt in eurer Kirche, wenn nichts mehr sichtbar wird vom christlichen Leben, warum nehmt ihr die Zuflucht zu den leeren Worten und nicht zur Kraft des Auferstandenen? Ich möchte Sie heute Morgen einfach bitten, lassen Sie sich nicht von den Worten großer Programme betrügen. Je ferner man von Jesus ist, umso mehr ist man beeindruckt, dass man sagt, mir gefällt das immer wieder, wenn ich zu christlichen Tagungen gehe, wo gesagt wird, dass das Christentum weltoffen sein muss und dass wir für alle etwas anzubieten haben. Und dabei schrei die eigene Not gen Himmel. Ich will Sie heute Morgen bloß bitten, dass Sie mit Jesus leben und dass Sie bei sich anfangen, die Kraft der Auferstehung in Ihrem Leben wirksam werden zu lassen. Immer so schön, wenn wir Echo kriegen auf unsere Kassetten, die überall in der Welt sogar kursieren. Schrieb so neulich ein junger Mann, der in einem Firmenauftrag in Asien ist. Er sei ein paar Mal von einem Freund mitgeschleppt worden in diesen Gottesdienst. Er sei kein Mitglied der Kirche, der hat ihn mitgenommen und hat sich immer maßlos geärgert über die Ludwig-Hofacker Kirche und das, was da gepredigt wird. Aber jetzt in Asien hätte er die überfüllten Kirchen gesehen. Er könne nicht teilnehmen, weil er die Sprache nicht könne. Aber ein Freund hätte ihm noch mal zwei Kassetten von der Davids-Geschichte geschickt. Und er wollte sich entschuldigen, nur eins sei nötig, Jesus ins Leben einzulassen. Ach, wenn das doch heute geschehen würde. Dass einige anfangen mit dem neuen Leben mit Jesus. Amen.